Deutschlandfunk. Der Tag.
Das sind schon beeindruckende Bilder. 5000 Soldaten auf dem Platz des himmlischen Friedens, 580 Panzer und mehr als 160 Flugzeuge. Eine solche Waffenschau hat Peking noch nicht gesehen, wie heute am 70. Jahrestag der Volksrepublik China. Und alle Augen richten sich auf Xi Jinping, den Oberbefehlshaber, den Staats- und Parteichef.
Das sozialistische China steht heute stolz im Osten der Welt. Keine Macht kann den Status unseres großen Mutterlandes erschüttern und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten.
China strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, aber was sollen wir von einem Staat halten, der wirtschaftlich und militärisch heute so mächtig und so einflussreich ist und der aber gleichzeitig der eigenen Bevölkerung grundlegende Bürgerrechte verweigert, der Menschenrechte verletzt und Millionen Chinesen mit modernster Technologie überwacht? Um Widersprüche geht es auch bei unserem zweiten Thema heute, dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi vor einem Jahr im saudischen Konsulat in Istanbul. Auf der einen Seite ist Khashoggi offensichtlich Opfer eines geradezu monströsen staatlichen Verbrechens geworden. Auf der anderen aber muss das saudische Königreich bis heute kaum Konsequenzen fürchten, weil die Welt achselzuckend zur Tagesordnung übergeht. Das ist der Tag im Deutschlandfunk und ich bin Jasper Barenberg. Kai Strittmatter hat viele Jahre als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung aus und über China berichtet. Das erste Mal ist er 1997 nach Peking gegangen. Das zweite Mal war er von 2012 bis 2018 dort. Jasper Barenberg in Köln, Herr Strittmatter.
Hallo, grüße Sie.
Seit diesem Jahr berichtet Kai Strittmatter von Kopenhagen aus über Skandinavien. Ich habe mich mit ihm also über Skype verabredet und ihn gefragt, ob man die Bilder der Militärparade in Peking eigentlich anders finden kann als sehr beeindruckend.
Ja, wenn man Bürger der Volksrepublik China ist, wahrscheinlich nicht. Diese Bilder sollen natürlich beeindrucken und sie sollen aber auch das Ausland beeindrucken. Es ist eine Machtdemonstration, ganz klar.
Und wenn man nach 70 Jahren zurückschaut, vor der Gründung der Volksrepublik war China ein armer Staat, ein Staat, der von Chaos beherrscht war, von vielen Konflikten, viele Jahre lang Bürgerkrieg hinter sich hatte. Heute ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein mächtiger Staat. Ist das eine Entwicklung, die man nur bewundern kann?
Genau, das ist die Botschaft, die dahinter steckt natürlich. Es gibt dieses berühmte Lied, das dieser Tage auch wieder viel gespielt wurde und auch zitiert wurde von Xi Jinping selber. Ohne die kommunistische Partei gäbe es das neue China nicht. Das ist der Titel dieses Liedes. Und die Botschaft ist ganz klar, wir haben euch stark gemacht, wir haben euch reich gemacht, wir machen euch noch stärker, wir machen euch noch reicher. Aber was die Propaganda natürlich nicht erzählt, ist, dass unterwegs unzählige Verbrechen auch von der Partei selber begangen wurde, dass diesen Verbrechen Millionen von Chinesen zum Opfer fielen, Mao Zedongs Verbrechen, vor allem der große Sprung nach vorn, die Kulturrevolution. Die Kommunistische Partei Chinas hat mehr Chinesen auf dem Gewissen als selbst die Japaner während des Krieges. Ja. Und das sind alles Dinge, die sie die Leute natürlich vergessen machen. Auch wenn wir uns den Wohlstand anschauen. Ja. Sie sagt, wir haben Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut geholt. Aber die erste Hälfte ihrer Herrschaft hat sie erst mal viel dazu getan, diese Menschen auch in Armut zu stoßen und das Land in Ruinen zu legen. Mao Zedong hat das Land in Ruinen gelegt. Ja, und die Wachstumsraten seit 1976, seit Anfang der 80er Jahre, sind auch deshalb so unglaublich gewesen, weil sie von so einer so niedrigen Basis aus losging. Ja? Also der wirtschaftliche Aufstieg, der begann ja wirklich erst unter Deng Xiaoping.
Und Sie haben gerade gesagt, wenn es um die Bürger geht, dann werden die heute nicht beeindruckt sein von dieser Machtdemonstration, von der
Doch.
Parade. Doch,
die Bürger werden beeindruckt sein. Also eine Lektion, die ich mitgenommen habe aus all meinen Jahren, also ich habe jetzt 16 oder 17 Jahre aus China berichtet insgesamt und war dort schon als Student. Und eine Lektion, eine der wichtigsten Lehren, die ich mitgenommen habe, ist, Propaganda funktioniert, Zensur funktioniert und auch die kollektiv erzwungene Geschichtsvergessenheit funktioniert. Das klappt schon alles ganz gut. Die Bürger werden sehr beeindruckt sein.
Und im Umkehrschluss heißt das auch, dass es so eine Art Erklärung dafür, dass den Menschen möglicherweise nicht bewusst ist, dass sie für den wachsenden Wohlstand diesen hohen Preis zahlen müssen. Verbrechen in millionenfacher Zahl, haben Sie gesagt. Die Unfreiheit im alltäglichen Leben, die Verletzung von Bürgerrechten, von Menschenrechten, wenn man an den Umgang mit Minderheiten in China denkt, die Überwachung, die Kontrolle. Wie gehen die Menschen damit um? Ist ihnen das bewusst? Ist ihnen das nicht bewusst? Ist es ihnen egal?
Also der Punkt ist, dass wir jetzt gerade wirklich sehen, dass da ein neues China entsteht. Ja, wir haben gerade vorher von Deng Xiaoping gesprochen, der ja dieses Wirtschaftswunder angestoßen hat mit all seinen Reformen nach dem Tod von Mao Zedong. Und er hat also die Macht dezentralisiert, er hat Experimente erlaubt, er hat den Führerkult abgeschafft und er hat die Ideologie zurückgeholt. Und das waren all die Gründe, warum China so weit kommen konnte überhaupt. Ja? Und jetzt sehen wir aber plötzlich mit Xi Jinping, dass was ganz Neues Einzug hält seit 6-7 Jahren. Der bringt nämlich die Zentralisierung der Macht zurück. Er bringt den Führerkult zurück. Er bringt die Ideologisierung zurück. Und es wird am Ende, ist mein Tipp, diesem Weg Chinas, diesem Aufstieg Chinas, extrem schaden. Der Kommunistischen Partei selber, der Herrschaft, wird es vielleicht nicht schaden. Er tut das alles, um die ewige Herrschaft der Partei zu sichern. Und was das Volk angeht, die Bürger, da hat er sich ausgeguckt als mächtiges Instrument den Nationalismus. Also er predigt die China, die neue Großmacht wieder. Ja, sein chinesischer Traum ist, China soll wieder so mächtig werden, wie es eigentlich während vieler Jahrhunderte chinesischer Geschichte war. Und was wir sehen, ist, dass das schon funktioniert, dass das viele Leute stolz macht. Das sehen wir ja auch in Russland genauso, ja, so Großmachtschauvinismus und so. Das funktioniert bei vielen Leuten. Und der zweite Punkt ist, es funktioniert vor allem so lange, wie die Partei wirtschaftlich liefert. Noch liefert sie. Die Frage ist, wie lange noch? Wir sehen auch in China, dass das Wirtschaftswachstum sich abflacht. Und wie gesagt, mein Tipp ist, wenn Xi Jinping seine Politik so weiterführt, die er in den letzten 5-6 Jahren begonnen hat, dann wird das einen Effekt haben, einen negativen Effekt auf die Wirtschaft auch. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo die Kommunistische Partei nicht mehr liefert, materiell. Und das wird der spannende Punkt sein, was dann passiert.
Glauben Sie, dass dann auch freiheitliche Rechte irgendeine Rolle spielen werden, dass die Menschen sich darauf besinnen und die einfordern werden? Oder in welche Richtung wird sich das erweisen, diese Unzufriedenheit und eine mögliche wachsende Frustration dann mit der Führung?
Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Wenn wir jetzt mal über die neue Mittelschicht reden, die ja der wichtigste Alliierte war der Kommunistischen Partei in den letzten Jahrzehnten. Das waren die Profiteure auch, nicht die Arbeiter und die Bauern, ja, das Proletariat, sondern diese neue Mittelschicht, die uns auch so am ähnlichsten sind. Da ist bei vielen schon ein gewisser Frust spürbar, aber natürlich, der wird überdeckt, teilweise immer noch von den Wohlstandsgewinnen und von der nationalistischen Propaganda. Das ist aber die Gruppe, die natürlich dann, wenn es mal irgendwie kritisch wird, vielleicht als erste den Mund aufmacht. Die Frage ist nur, kann sie das? Und ich glaube, der andere Teil der Politik von Xi Jinping, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich, dass die Repression so angezogen hat wieder. Die Repression ist ja zu stark, wahrscheinlich wie seit Zeiten von Mao Zedong nicht mehr. Viele Freiheiten, die Deng Xiaoping den Leuten gegeben hat, hat Xi Jinping wieder weggenommen, ja. Und ich glaube schon, dass das auch seine Art von Versicherung ist. Also er weiß, dass schwierige Zeiten für die Führung auf ihn zukommen. Auch deshalb zieht er die Zügel an mit Repression, mit der Wegnahme von Freiheiten, aber auch mit der digitalen Überwachung. Ja? Also er erfindet ja wirklich die Diktatur digital neu. Und wir sehen einen Hightech-Überwachungsstaat in China kommen, wie ihn die Welt so noch nicht erlebt hat. Ich glaube, das sind alles Versicherungspolicen, die sich Xi Jinping zulegt für den Moment, wo es dann kritisch wird.
Ist es denn bis auf Weiteres zu erwarten, dass China mit diesen ganzen Machtansprüchen, die Sie erklärt haben, eine unheimliche Weltmacht ist, eine Weltmacht, vor der man Unbehagen empfinden sollte?
Naja, wir müssen auf jeden Fall erkennen, dass China eine Herausforderung ist jetzt für uns, weil tatsächlich der Wettbewerb der Systeme zurück ist in gewisser Weise. Ja? Xi Jinping hat den selber erklärt auch. Er sagt, Mensch, unser System, das Autoritäre, das gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich ist, ist doch viel, viel besser als die westlichen Demokratien. Und es gibt teilweise, er exportiert auch schon Teile seines Überwachungsstaates. Und zum allerersten Mal seit vielen, vielen Jahren versucht China jetzt aktiv, die Weltordnung nach seinem Bilde auch mitzuformen und zu bestimmen. Und es versucht auch bei uns in Europa, in Deutschland, überall Einfluss zu nehmen plötzlich. Und das sind Dinge, die kannten wir so nicht von früher und denen gegenüber wir wirklich die Augen öffnen müssen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wir jetzt schon einen neuen Kalten Krieg haben. Das nicht, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber die chinesische Herausforderung ist eine viel, viel größere für uns als zum Beispiel die russische. Weil China unendlich viel reicher ist, weil es viel, viel mehr Ressourcen hat, die es einsetzen kann. Und es tut es schon. China geht bei uns in die Universitäten mittlerweile, es geht in die Thinktanks, es versucht in die Medien zu gehen, es versucht direkt Einfluss bei uns zu nehmen. Und wir sollten wirklich die Augen dafür öffnen.
Zum Schluss noch einen Blick auf Hongkong. Kann man da vielleicht einen Vorgeschmack erleben? Weil da gibt es ja auch eine Auseinandersetzung zwischen sozusagen der autoritären Staatsform und der demokratischen. Und allgemein höre ich jedenfalls oft das Urteil, es wird keine Zukunft geben auf lange Sicht für die Bürgerbewegung in Hongkong. Irgendwann wird das die Peking mit aller Härte ausradieren.
Also wir müssen ja immer sagen, die Engländer haben ja den Hongkongern auch keine Demokratie geschenkt, aber sie haben den Hongkongern einen Rechtsstaat geschenkt, einen funktionierenden Rechtsstaat und Freiheiten. Ja. Das sind ja große Errungenschaften eines demokratischen Systems und das genießen die Hongkonger seit vielen, vielen Jahren und das ist jetzt bedroht und deswegen gehen sie auf die Straße. Und das ist das Spannende an Hongkong. Hongkong ist genau deshalb ein Stachel im Fleisch der Kommunistischen Partei Chinas, weil wir da 7 Millionen Leute haben, an denen sich wunderbar studieren lässt, wie Chinesen, das sind ja alles Chinesen, ja, wie Chinesen eigentlich leben, denken, handeln, fühlen, wenn sie nicht unter der Gehirnwäsche der Kommunistischen Partei aufgewachsen sind. Ja? Und dass sie nämlich sehr wohl entgegen der Propaganda der KP sehr empfänglich sind für Freiheit und für Rechtsstaat. Ja? Die Hongkonger, aber auch die Taiwaner übrigens, 23 Millionen in Taiwan, lebendigste Demokratie Asiens. Leider, so sehr ich die Hongkonger liebe und so sehr ich sie bewundere, glaube, am Ende haben sie keine Chance. Also Hongkong wird am Ende verloren sein.
Erst erdrosselt, dann zerstückelt. Ein Jahr ist es her, dass der Journalist Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul betreten hat und es nie wieder verließ. Mehr als 2 Wochen lang leugnete und log das Könighaus in Riad darüber, was eigentlich geschehen war. Bis heute bestreitet Saudi-Arabien jede Beteiligung des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman an dem vorsätzlichen Mord. Außergewöhnlich ist, dass wir es in diesem Fall besser wissen. Das ist vor allem der Französin Agnès Callamard zu verdanken. Sie hat für die Vereinten Nationen alle verfügbaren Informationen zusammengetragen und lässt bei uns im Deutschlandfunk im Interview keinen Zweifel daran, wer für das Verbrechen verantwortlich ist.
What I have said in my report, that it is a state killing.
In meinem Bericht komme ich zu dem Ergebnis, es handelt sich um einen staatlich ausgeführten Mord. Es ist ein internationales Verbrechen, dem gegenüber die internationale Rechtsprechung anzuwenden ist. Und das bedeutet, wer immer mit diesem Mord zu tun hat, sollte der internationalen Strafverfolgung unterliegen, sobald er sich außerhalb seines Landes begibt und in ein Land reist, das internationales Recht anwendet.
Universal Jurisdiction. Das allerdings ist nicht geschehen, was Agnès Callamard sehr empört. Und im Gespräch für diesen Podcast auch den Journalisten Georg Mascolo, früher Chefredakteur des Spiegel, heute unter anderem Leiter eines Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ihr Fazit nach einem Jahr ist ja, es ist nicht nur so, dass es keine Gerechtigkeit für Jamal Khashoggi gibt. Im Gegenteil, die Weltgemeinschaft schaut geradezu weg und legt im Grunde genommen einfach die Hände in den Schoß, oder?
Ja, wir sehen es ja an den ausbleibenden Reaktionen. Agnès Callamard, die ja bei Ihnen im Programm interviewt worden ist, hat ja auch noch mal darauf hingewiesen, so wie in Ihrem Untersuchungsbericht auch schon, dass es zahllose Möglichkeiten der Weltgemeinschaft gäbe, zu reagieren. Natürlich das Wichtigste, die Frage einer internationalen Strafverfolgung. Könnte es ein UNO-Tribunal geben? Könnten einzelne Staaten, Deutschland, die USA, die Strafverfolgung übernehmen? Könnte es wirtschaftliche Sanktionen geben, auch gegen den Kronprinzen Mohammed bin Salman? Könnte es auch die Möglichkeit geben, beispielsweise Diplomaten auszuweisen, so wie wir es nach dem Fall Skripal erlebt haben? All das ist ausgeblieben und man muss schlicht sagen, dass Europa, die USA und die allermeisten anderen Staaten sich entschieden haben, ein bisschen pflichtschuldig auf diesen Fall zu reagieren, aber nicht annähernd so, wie es seiner Bedeutung gerecht werden würde.
Jetzt haben Sie einige Dinge genannt, die hätten geschehen können, aber die offenbar nicht geschehen sind. Was hätten Sie denn am ehesten erwartet? Weil wir müssen ja immer im Hinterkopf haben, das sind alles Nationen, Staaten, die vor allem eine nüchterne Abwägung machen, was kann das bringen und was kann es möglicherweise auch schaden, wenn wir uns da jetzt aus dem Fenster hängen.
Ja, das ist der tatsächliche Kern der Auseinandersetzung. Wir alle verstehen, dass es Realpolitik gibt, aber Realpolitik darf auch nicht in offenen Zynismus umschlagen. Was ist hier im Fall Jamal Khashoggi passiert? Ein 59-Jähriger, der in das Konsulat seines Heimatlandes wollte, um sich Papiere für seine Hochzeit abzuholen, ist von einem Killerkommando erwartet worden, das teilweise unter Diplomatenstatus stand. Man kann schon beinahe all die Verstöße gar nicht mehr aufzählen, um die es da in der Sache geht. Mord, ein Verstoß gegen die UNO-Folterkonvention, die auch Saudi-Arabien unterschrieben hat. Ein Mord in einem Konsulat. Wenn man all diese Dinge sich entscheidet, am Ende nicht zu ächten und zu verfolgen, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn solche Fälle wiederholt werden. Worum es hier letztlich geht, ist um die Sicherheit von Dissidenten und von Journalisten. Und ich kann mir schlechterdings eigentlich keinen grausameren Fall vorstellen als den Fall Jamal Khashoggi. Das heißt, wenn die Staatengemeinschaft es ernst meint mit ihren eigenen Prinzipien, und zu denen gehört ganz sicher beispielsweise auch die Meinungsfreiheit, dann bleibt ihr, selbst wenn der Gegner in dieser Sache ein mächtiger und reicher Staat wie Saudi-Arabien sein mag, aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit, als mit Ernsthaftigkeit zu reagieren. Tun sie das nicht, bekommen die Menschen den Eindruck, dass die Frage, wie auf solche Verbrechen reagiert wird, am Ende davon abhängig ist, ob man es mit einem reichen und mächtigen Staat zu tun hat oder mit einem schwachen und armen. Und dann müssen wir ehrlich gesagt über die Durchsetzung internationaler Prinzipien überhaupt nicht mehr sprechen, weil dann existieren sie nicht mehr.
Also es geht um viel, es steht viel auf dem Spiel. Wenn jetzt die Bundesregierung sich auf die Position zurückzieht, also wir haben im Mordfall Khashoggi in aller Deutlichkeit unsere Position vorgestellt, wir haben auch Konsequenzen gezogen und es bleibt auch dabei, wir verlangen eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung. Was spricht daraus in Ihren Augen, wenn wir berücksichtigen, wenn wir darauf schauen, um was es am Ende geht?
Ich halte es jedenfalls für unzureichend, weil es ja eine Fülle von weiteren Möglichkeiten gäbe, die auch der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Eins habe ich beispielsweise schon genannt, die Möglichkeit, Diplomaten auszuweisen, wie nach dem Fall Skripal. Da sehe ich durchaus gewisse Parallelen. Sanktionen sind eine weitere Möglichkeit. Und die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied derzeit jedenfalls im UNO-Sicherheitsrat könnte sich natürlich auch stark machen für eine internationale Strafverfolgung durch ein UNO-Tribunal. Also stehen der Politik, stehen der Diplomatie jenseits der Frage, ob man nun die Beziehung zu Saudi-Arabien abbricht, das würde ich ganz sicher auch nicht empfehlen. Aber stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, um Druck auszuüben, um nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen nach einem solchen Fall. Die stehen zur Verfügung und nach meiner Überzeugung werden sie nicht ausreichend genutzt.
Was ist der Preis, den wir dafür zahlen werden, wenn sich Staaten, wenn sich auch die Bundesregierung so verhält?
Na, Agnes Kalamar, die UNO-Sonderberichterstatterin, hat ja darauf hingewiesen, worum es hier letztlich geht. Und auch die Kanzlerin verweist ja in vielen ihrer Reden darauf, dass wir es im Moment mit dem Verfall unserer liberalen Ordnung, einer auf Recht und Gesetz und internationalen Normen bestehenden Ordnung zu tun haben. Will man diese aufrechterhalten, besteht nach meiner Überzeugung kein anderer Weg, als dafür zu sorgen, dass sie durchgesetzt wird. Deswegen würde ich mir wünschen und halte es für angemessen, dass die Staatengemeinschaft diesen Jahrestag, den ersten Jahrestag des Mordes an Jamal Khashoggi nutzt, um noch einmal darüber nachzudenken, ob das Verhalten Saudi-Arabiens nicht in ganz anderer Art und Weise sanktioniert werden muss, weil ich bis heute nicht sehen kann, dass das Land an der Aufklärung dieses schrecklichen Verbrechens echtes Interesse zeigen würde.
Wer könnte den ersten Schritt machen? Donald Trump wird es sicherlich nicht tun. Wir haben noch alle die Bilder in Erinnerung, wo er bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit Saudi-Arabiens mächtigem Kronprinzen die Hände geschüttelt hat, ihn bei den Händen genommen hat, ihn an den Schultern gefasst hat. Alles in allem eben ein starkes Zeichen für Verbundenheit und dass man weiter an der Seite von Saudi-Arabien steht.
Ja, die Frage, wer ihm die Hand schütteln wird, wird sich im nächsten Jahr ja noch mal ganz anders stellen. Dann ist Saudi-Arabien in Riad Gastgeber des G20-Gipfels. Das wird wahrscheinlich schwierig, dann saudi-arabischen Vertretern nicht die Hände zu schütteln. Aber auch hier hat Agnes Kalamar in ihrem Bericht, wie ich finde, einen guten Punkt gemacht und hat gesagt, wer kann versuchen, diesen Druck zu entfalten? Jeder und jede kann es. Der Staat kann es, Zivilgesellschaft kann es, Journalisten können es, indem sie daran erinnern, dass es hier um einen Berufskollegen geht. Sie geht so weit, dass sie beispielsweise den Vorschlag macht, warum nicht die Stadt Istanbul direkt gegenüber dem saudischen Konsulat, wo das Verbrechen stattgefunden hat, ein Denkmal für Jamal Khashoggi errichtet. Ich glaube, dass wir alle gefordert sind, in dieser Frage dafür zu sorgen, dass dieses Verbrechen nicht einfach in Vergessenheit gerät. Bis heute gibt es für ihn keine Gerechtigkeit und nicht einmal ein Grab. Und ich glaube, das Mindeste, was wir Jamal Khashoggi alle miteinander schuldig sind, ist, daran zu erinnern, welches Schicksal ihm widerfahren sind und Saudi-Arabien zu signalisieren, dass dieses Verbrechen weder vergeben noch vergessen werden wird.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 1. Oktober 2019. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.